NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Leo Baeck gehört zu den einflussreichsten Rabbinern des 20. Jahrhunderts. Im Geh und Andenken an ihn vergibt der Zentralrat der Juden in Deutschland jährlich den Leo Baeck-Preis. Warum diese renommierte Auszeichnung dieses Jahr an den Geschäftsführer von Borussia Dortmund ging, darüber berichten wir später in dieser Sendung. Wissen über Religionen, ob jüdisch, christlich, muslimisch oder alevitisch beispielsweise, sollen Schülerinnen und Schüler im Religionsunterricht vermittelt bekommen. In Hamburg heißt dieses Fach in der Grundschule deshalb Religionsunterricht für alle. Denn hier, so das Konzept, werden alle Kinder einer Klasse, gleich welcher Konfession, gemeinsam unterrichtet. An der Universität Hamburg hat ein Forschungsprojekt in den letzten 3 Jahren erforscht, was die Kinder dabei über das Judentum lernen. Die Ergebnisse waren sehr unterschiedlich. Deshalb ist jetzt zum Wintersemester eine Ringvorlesung an der Uni Hamburg gestartet, um genauer zu beleuchten, vor welchen Aufgaben die Religionslehrerinnen und Lehrer zurzeit stehen und wie es um ihre Ausbildung bestellt ist. Die Vorlesung heißt »Jüdische und antisemitismuskritische Bildung in der Religions-Lehrkräfteausbildung«. Ein etwas sperriger Titel, wie ich finde. Von Anna Körs, von der Akademie der Weltreligionen, die die Veranstaltung mitorganisiert hat, wollte ich deshalb wissen, was verbirgt sich hinter diesem Titel?
Ich stimme Ihnen völlig zu. Entstanden ist diese Ringvorlesung in Zusammenhang mit einem Forschungsprojekt, das wir an der Akademie der Weltreligionen durchführen. Aber erstmal zu dieser Ringvorlesung. Sie nannten den Titel »Jüdische und antisemitismuskritische Bildung in der Religionslehrkräfteausbildung«. Das klingt sicher sperrig, aber genau das ist es eigentlich, worum es geht. Nämlich einmal das Lernen über bzw. die Vermittlung von Kenntnissen über Judentum, über jüdische Geschichte und vor allem eben auch über jüdisches Leben in der Gegenwart und in all seiner Vielfältigkeit. Das ist das eine. Und das andere, antisemitismuskritische Bildung, nimmt sicher auch Bezug auf den 7. Oktober und den dadurch natürlich leider nochmals gestiegenen Bedarf an antisemitismuskritischer Bildung, also das Lernen über Antisemitismus, über auch die Betroffenheit natürlich der jüdischen Bevölkerung von Antisemitismus und auch die Entstehung von Antisemitismus in der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft. So, das sind die 2 Dinge, um die es in dieser Ringvorlesung erstmal geht, und zwar als Aufgabe des Religionsunterrichts.
Ja, und warum aber als Aufgabe des Religionsunterrichtes?
Religionsunterricht in Deutschland ist konfessioneller Religionsunterricht in der Regel. Gemeinsame Angelegenheit von Staat und Religionsgemeinschaften, umgesetzt dann mit Zuständigkeit der Länder und vor allem ja dem Ziel der religiösen Identitätsentwicklung einerseits, andererseits aber natürlich auch immer verbunden mit dem Ziel des Lernens über andere Religionen. Also sprich, etwa im evangelischen Religionsunterricht lernen die Schüler und Schülerinnen natürlich über das Christentum und den evangelischen Glauben, aber auch über den katholischen Glauben, über den Islam, über andere Religionen, Buddhismus, Islam und so eben auch über das Judentum. Und insofern ist der Religionsunterricht an staatlichen Schulen natürlich ein ganz zentraler, würde ich sagen, Lernort für eben auch nicht-jüdische Schüler und Schülerinnen oder vor allem nicht-jüdische Schüler und Schülerinnen über Judentum und jüdisches Leben zu lernen.
Jetzt mutmaße ich, Sie haben das auch angesprochen, wenn es diese Ringvorlesung gibt, dann gibt es vielleicht auch ein Defizit oder es müsste vielleicht noch ein bisschen nachgearbeitet werden in der Religionslehrkräfteausbildung. Sie hatten auch am Anfang ein Projekt angesprochen, was damit zu tun hat. Mögen Sie uns das bitte mal erklären?
Genau, also Hintergrund dieser Ringvorlesung ist ein Forschungsprojekt, das wir an der Akademie der Weltreligion machen zum Religionsunterricht, eigentlich so Unterrichtspraxis, also da geht es tatsächlich darum, was passiert eigentlich im Religionsunterricht, weniger noch um die Religionslehrkräfteausbildung. Dieses Projekt ist Teil eines größeren Verbundprojektes, das wir gemeinsam mit dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden und auch der Universität Frankfurt durchführen mit dem Titel Antisemitismus in pädagogischen Kontexten. Und die Frage, der wir in diesem Projekt nachgehen, ist eben genau diese Frage, wie wird Judentum und jüdisches Leben im Religionsunterricht bei uns speziell nochmal in der Grundschule eigentlich thematisiert und behandelt und was lässt sich davon ausgehen, sozusagen auch über den Religionsunterricht als einen möglichen Ort der antisemitismuskritischen Bildung sagen. Das ist unsere Fragestellung, der wir da nachgegangen sind und an ausgewählten Schulen in Hamburg, also Grundschulen, haben wir empirische Forschung gemacht, also sprich Interviews geführt mit Religionslehrkräften. Wir haben dort Unterrichtsbeobachtungen gemacht und auch Gruppendiskussionen mit Kindern und uns eben angeschaut, was passiert dort eigentlich in der Unterrichtspraxis, ja. Und eines der zentralen Ergebnisse ist, das mag jetzt wenig erstaunlich sein, aber ist in der Deutlichkeit, in der wir das gefunden haben, hat es uns dann doch erstaunt, nämlich wie groß die Bandbreite und auch die Varianz ist, was zum Judentum eigentlich im Religionsunterricht thematisiert und behandelt wird. Und das geht wirklich von einer Nicht-Thematisierung des Judentums, also dass das Judentum explizit eigentlich nicht zur Sprache kommt, wie auch andere Religionen explizit nicht zur Sprache kommen, sondern dass es eher sozusagen dann in Form einer religionsbezogenen Wertebildung stattfindet, über die Vermittlung des Judentums vor allem als Verfolgungsgeschichte. Ja, auch das findet man bis hin zur Vermittlung des Judentums als gelebtes Judentum in all seiner Vielfalt. Also man findet wirklich alles. So, und diese Bandbreite, die hat uns schon erstaunt, denn man denkt ja, naja, es gibt ja Lehrpläne, Rahmenpläne, Curricula und all diese Dinge. Das ist natürlich auch alles wichtig und gehört auch dazu, aber eine ganz zentrale Rolle kommt eben diesen Religionslehrkräften zu.
Sie haben gerade gesagt, das ist eine ziemliche Bandbreite, wie auf das Judentum geblickt wird im Unterricht oder was vermittelt wird. Und Sie haben auch davon gesprochen, dass es zum Teil gar nicht thematisiert wird. Klingt für mich von außen etwas befremdlich. Was bedeutet das? Warum ist das so? Was wissen Sie darüber?
Also nicht explizit thematisiert, wie auch andere Religionen nicht explizit thematisiert werden. Also sollte heißen, dass es möglicherweise im Religionsunterricht auch weniger dann um die konkreten Religionen geht, sondern stärker eigentlich um religionsbezogene Wertebildung. Ja, also dass meinetwegen eine Geschichte, die Josefsgeschichte thematisiert wird, gelesen wird, vorgelesen wird, nachgespielt wird, besprochen wird und dass darüber sozusagen dann Dinge wie, ja, das empathisches Nachempfinden, Reflektieren auch der eigenen Vorstellungen, zwischenmenschliche Fragen und Probleme besprochen werden und dafür sensibilisiert wird.
Das war ein Gespräch mit Anna Körs von der Akademie der Weltreligionen. Sie hat eine Ringvorlesung an der Universität Hamburg mitorganisiert, in der es um die Ausbildung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern geht. Sie sollen fit gemacht werden, um schon in den Grundschulen antisemitische Haltungen zu verstehen und diesen frühzeitig entgegenzuwirken. Als Musik hat sich Anna Körs von Leonard Cohen Halleluja gewünscht.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Halleluja von Leonard Cohen, 1984 veröffentlicht. Cohen, der in einer jüdischen Familie im englischsprachigen Montreal aufwuchs, hat 7 Jahre an dem Stück geschrieben. Angeblich hat er mehr als 100 Strophen dafür geschrieben und immer wieder verworfen. Heute gehört das Halleluja zu seinen größten Hits. Mindestens so zahlreich wie die Coverversionen sind aber auch die inhaltlichen Interpretationen des Stücks, weil der Liedtext mit jüdischen, christlichen und buddhistischen Motiven spielt. Der Leo Beck-Preis wird seit 1957 im Gedenken an den bedeutenden Rabbiner Leo Beck vergeben und ist die höchste Auszeichnung, die der Zentralrat der Juden vergibt. Dieses Jahr, am 13. November, hat sie ein Sportfunktionär erhalten, Hans-Joachim Watzke vom Fußballverein Borussia Dortmund. Ronny Blaschke berichtet.
Wir stehen in diesen schweren Stunden an der Seite all unserer Freunde und Partner in Israel und der Region und erklären.
Seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Angriff der Hamas auf Israel, war das Stadion von Borussia Dortmund immer wieder ein Ort des Gedenkens. Es gab Schweigeminuten für die Opfer des Terrors. Einmal widmete der BVB das Lied You'll Never Walk Alone einem Fan, der in einem Kibbutz ermordet wurde.
Ich finde das super, dass der BVB das auch alles gemacht hat. Das hat auch in Israel für mehr BVB-Fans gesorgt. Viele identifizieren sich mittlerweile mit dem Verein.
Adam Lahav ist einer der prägenden Köpfe der israelischen Borussen. Dieser Fanclub des BVB hat vor allem Mitglieder in Israel und in Deutschland.
Für mich persönlich als israelischer Fan mit deutschen Wurzeln bedeutet das auch sehr, sehr viel. Vor allem aus dem Grund, dass auch sehr viele andere Vereine weltweit, auch in Europa, einfach geschweigt haben.
Im vergangenen Jahr haben Mitarbeitende und Fans des BVB mehrfach Angehörige der Opfer und Geiseln der Hamas nach Dortmund eingeladen. Der Verein hat Workshops für Mitarbeitende und Fans zum Nahostkonflikt angeboten. Einer der Hauptverantwortlichen beim BVB ist Daniel Lörcher. Er ist seit dem 7. Oktober mehrfach nach Israel gereist.
Ich habe da jetzt sehr viel Aufklärungsarbeit dazu gemacht, vor Ort, aber eben auch viel Solidaritätsarbeit. Kleine Gesten tatsächlich. Wir haben jetzt gerade, unterstützen wir die israelische Gewerkschaft, die haben für ein arabisches Dorf, was im Norden evakuiert werden musste, haben die nach Fußballbällen gesucht und wir haben jetzt einfach mal entschieden, dass wir diesem arabischen Dorf mal Bälle zur Verfügung stellen, damit dort die Kids wieder Fußball spielen können.
Ein Aufmarsch von mehr als 500 Rechtsextremisten in Dortmund in Deutschland ist gestern weitgehend friedlich verlaufen.
Noch vor gut 15 Jahren lag ein solches Engagement in weiter Ferne. 2012 unterstützten BVB-Fans mit einem Banner im Stadion den Nationalen Widerstand Dortmund, eine verbotene rechtsextreme Organisation. Im Jahr darauf wurden 2 Dortmunder Fanbetreuer bei einem Spiel von rechtsextremen Hooligans angegriffen. Der BVB leitete einen Wandel ein. Seit 2014 organisierte der Club für Fans und Mitarbeitende jährlich mindestens 2 Exkursionen in KZ-Gedenkstätten, berichtet Daniel Löcher.
Fußballfans haben eine sehr hohe Identifikation, nicht nur mit dem Verein und der Stadt, also aus der Stadt, sondern auch mit der Stadt selbst. Und das ist unser Einstiegspunkt in den Projekten. Das heißt, wir schauen immer zuerst in Dortmund nach den Spuren von jüdischem Leben, nach antisemitischer Verfolgung, nach den Strukturen des Nationalsozialismus und gehen davon aus, dann auf Bildungsreise.
Jahr für Jahr erinnern Verein und Fans auch an den ehemaligen Dortmunder Platzwart Heinrich Tscherkus, der als Widerstandskämpfer 1945 von den Nazis ermordet wurde. Sie erforschen auch die Biografien von Tätern, die in Dortmund gelebt haben. Und sie leiten daraus Fragen für die Gegenwart ab.
Für uns bei Borussia Dortmund sind der Einsatz für diese Erinnerung und das Eintreten gegen den heutigen Antisemitismus ein besonderes Anliegen.
2019 spendete der BVB 1 Million Euro für den Ausbau der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. In Dortmund finden im Vereinsmuseum oder im Fanprojekt Veranstaltungen gegen Antisemitismus statt. Stellvertretend dafür erhielt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke 2022 von der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf die Josef-Neuberger-Medaille, benannt nach dem früheren Justizminister von Nordrhein-Westfalen. Hans-Joachim Watzke sagte bei der Verleihung:
Dem Antisemitismus ist aber genauso wichtig, dass wir dafür eintreten, dass stolzes jüdisches Leben in Deutschland gefördert wird, in jeder Situation.
Das bedeutet, dass der BVB in der Dortmunder Stadtgesellschaft immer wieder Kooperationen eingeht. Zum Beispiel mit der Gedenkstätte Steinwache, einem früheren Gefängnis der Gestapo. und mit der jüdischen Gemeinde in Dortmund, sagt Clubmitarbeiter Daniel Löcher.
Das Allerwichtigste von unserem 7. Oktober war, die jüdische Gemeinde anzusprechen und zu sagen, hey, wir stehen an eurer Seite, weil einfach das, ja, das sind Menschen aus unserer Stadt, die sich für was rechtfertigen, womit sie eigentlich überhaupt nichts direkt zu tun haben oder wofür sie direkt nichts können und die einfach angefeindet werden aufgrund von Antisemitismus.
Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat den Leo-Beck-Preis erhalten. Das war ein Beitrag von Ronny Blaschke. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Mit einem Festprogramm hat der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in dieser Woche sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. Es wurden Vorträge, Ausstellungen und eine Rabbiner-Brandt-Vorlesung unter anderem mit dem Publizisten Michel Friedmann angeboten. Der Koordinierungsrat wurde 1949 im hessischen Bad Nauheim gegründet. Heute gehören ihm bundesweit mehr als 80 Gesellschaften an. Diese zählen insgesamt rund 20.000 Mitglieder, Freunde und Förderer. Aktueller Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Rat setzt sich nach eigenen Angaben für den Dialog und ein neues Verhältnis zwischen Christen und Juden ein. Einmal im Jahr verleiht der Koordinierungsrat die renommierte Buber-Rosenzweig-Medaille. Die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen ist im Westen Deutschlands nach einem jahrelangen Rückgang erstmals wieder angestiegen. Von 2002 bis 2022 war die eindeutige Zustimmung zu mehreren judenfeindlichen Aussagen demnach von 13,8 auf 3% gesunken. In diesem Jahr nahm der Wert jedoch auf 4,6% zu. Zu diesem Ergebnis kommt die Leipziger Autoritarismusstudie 2024. Im Osten Deutschlands sank der Anteil der Menschen mit eindeutig antisemitischer Einstellung im selben Zeitraum hingegen von 3 auf 1,8%. Die Zustimmung zu einzelnen antisemitischen Aussagen liegt laut der Studie höher. Der Erzählung, dass der Einfluss der Juden auch heute noch zu groß sei, stimmen laut der Studie 10% der Befragten in Westdeutschland und 5% in Ostdeutschland ausdrücklich zu. Die Studie wird seit 2002 regelmäßig durchgeführt und erfasst die Einstellungen der Bevölkerung zu autoritären und demokratiefeindlichen Tendenzen. Ein Kino in Mailand weigert sich, einen Film über die italienische Holocaust-Überlebende Liliana Segre zu zeigen, aus Angst vor pro-palästinensischen Protesten, wie der Betreiber des Kinos in einem Interview der Zeitung La Repubblica sagte. Eigentlich sollte der Dokumentarfilm mit dem Titel Liliana Ende des Monats dort gezeigt werden. Der Betreiber des Kinos lehnte die Vorstellung jedoch ab. Er habe nichts gegen Juden, so der Kinobetreiber, und bat darum, sich in seine Lage zu versetzen. Das politische Klima sei angespannt. Er habe keine Lust, ein Risiko einzugehen. So gebe es jede Woche wegen der Lage im Nahen Osten Proteste in Mailand. Die Vorstellung des Films in seinem Kino würde bei den Demonstranten nicht unbemerkt bleiben. Wenn sie kommen und alles zertrümmern, wer erstattet mir dann den Schaden? Fragte der Kinobetreiber in dem Interview weiter. Der Regisseur des Dokumentarfilms machte die Absage vor wenigen Tagen öffentlich. Der Vorfall und die Begründung des Kinobetreibers lösten in Italien eine Welle der Empörung aus. An diesem Sonntag wollen sich wieder viele Freiwillige bundesweit bei Mitzvah Day engagieren. Dabei handelt es sich um einen internationalen jüdischen Aktionstag der guten Taten. Nach Angaben des Zentralrats der Juden in Deutschland werden rund 150 Aktionen in 50 Städten mit etwa 3000 Beteiligten erwartet. Die Aktionen reichen von Geschenkebasteln für Polizeibeamte über Plätzchenbacken im Seniorenheim bis zu Blutspenden. Der Dachverband jüdischer Gemeinden hat in diesem Jahr nach eigenen Angaben Geschenke für die bevorstehenden Feiertage für hilfsbedürftige Kinder der Einrichtung Die Arche gesammelt und verpackt. Es gehe an diesem Tag ausdrücklich nicht um Geld, sondern um gespendete Zeit und das Zupacken jedes Einzelnen, so die Veranstalter. Dabei bestehe die Hoffnung, dass sich Freiwillige auch über den Aktionstag hinaus engagieren. Soweit die Meldungen.
Das war unsere Sendung Shabbat Shalom, bis hierhin mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almekia Siegel aus Bamberg. Es spricht Johannes Avenarius.
In unserem Wochenabschnitt hören wir mehrmals vom Auftreten der Engel. Sie übermitteln Abraham, Sarah und ihrem Neffen Lot göttliche Botschaften und Wegweisung. Diese Beobachtung lässt uns fragen, was versteht die Bibel eigentlich unter einem Engel? Der Begriff Engel kommt im Hebräischen vom Wort Melacha, das Werk, Arbeit bedeutet. Der Engel ist eine göttliche Kraft der positiven Tat. Er ist in der Welt aktiv und bewegt sie. So ist zum Beispiel der Engel Raphael eine Kraft Gottes im Dienst der Gesundheit. Wörtlich übersetzt heißt er, Gott heilt. Stellen wir uns einmal vor, ein Mensch wacht morgens auf. Er verspürt keine Kraft zum Aufstehen. Doch plötzlich erfüllt ihn eine Energie und er kann den Tag in Angriff nehmen. Diese belebende Wirkung führen wir auf den Engel Gabriel zurück. Sein hebräischer Name bedeutet Kraft Gottes. Heilung und Stärkung existieren also nicht als anonyme, freischwebende Mächte. Die Namen der Engel führen sie auf ihren Ursprungsort zurück, auf Gott. Die Bibel und unsere Weisen wollen uns sagen, dass jeder Mensch, der etwas ausrichten möchte, die Kraft dazu nicht aus sich selber schöpft, er bekommt sie von Gott. Bevor wir am Abend einschlafen, beten wir das Schema Israel, in dem es heißt, im Namen Gottes, des Gottes Israel, Michael zu meiner Rechten, zu meiner Linken Gabriel, vor mir Uriel, mir im Rücken Raphael und zu meinen Häupten die Gegenwart Gottes. Mit diesem Gebet erinnern wir daran, dass diese Welt nicht nur nach physikalischen, technischen Gesetzen funktioniert, sie sind inspiriert. Sie werden aufrecht und in Gang gehalten durch das Wirken und die Energien der Engel Gottes. Wir sind jederzeit und überall von Engeln umgeben. Durch ihre spirituelle Energie halten sie uns und unsere Umwelt in Bewegung. Jeder von ihnen hat seine eigene spezielle Funktion. Ein Engel erfüllt nie zwei Aufträge. Am Freitagabend singen wir vor dem Abendessen und dem Kiddusch das Lied »Friede mit euch, Engel des Dienstes, Engel des Höchsten, vom König aller Könige gesandt, dem Heiligen, gelobt sei er.« Dieses Lied bringt zum Ausdruck, dass uns die Engel Gottes zum Beginn des Schabbats eine herausragende spirituelle Atmosphäre verleihen, die nicht mit der an den übrigen Tagen der Woche zu vergleichen ist. Die weit verbreitete Vorstellung, dass Engel Flügel haben, stammt aus dem 6. Kapitel im Jesaja-Buch. Dort heißt es, jeder Seraphim hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Rambam erklärt, dass die Flügel zum Fliegen für eine schnelle, ungehinderte Bewegung stehen. Sie beschreiben die unberechenbare und überirdische Wirkung der spirituellen Kräfte. Die Flügel der Seraphim, die die Füße bedecken, bedeuten, Gottes Wirken, die spirituellen Kräfte seiner Engel, bleiben unserem Begreifen letztendlich verborgen. Wie oft können wir nicht erklären, woher uns plötzlich eine Kraft im Leben kommt, mit der wir nicht gerechnet haben. Die Flügel der Himmelswesen, die das Gesicht bedecken, bedeuten, Engel sind im Blick auf den Menschen unabhängig. Sie sind von ihm nicht abrufbar. Sie stehen uns auf dem Weg instinktiver Handlungen zur Seite. Zum Beispiel, wenn wir die Hand heben, um uns vor einem herabfallenden Gegenstand zu schützen. Oder ein Kind will unbedacht auf die Straße laufen, wird daran aber im letzten Augenblick geistesgegenwärtig von einem Passanten gehindert. Die Beispiele zeigen, der Entschluss zu solchen geistesgegenwärtigen Handlungen geht zurück auf einen Engel in dir, im wahrsten Sinne des Wortes, auf einen Schutzengel. Im entscheidenden Moment denken die Retter nicht ethisch. Es ist vielmehr eine blitzartige, instinktiv gelenkte Handlung, die der Rettung zugrunde liegt. Angefangen bei Abraham bis zu uns heute. Es sind die Engel Gottes mit ihrem spirituellen Instinkt, die uns begleiten.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Bamberg. Es sprach Johannes Avenarius. Zum Schluss hören Sie das Shalom Alechem. Übersetzt lautet der Text: Friede sei mit euch, Engel des Dienstes, Engel des Ewigen. Es singt Kantorin Mimi Schäffer. Thank you.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.